Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Jakobsweg auf dem Laufband, meine Laufband-Challenge eingebettet in meinen Arbeitsalltag, hat ein Ende gefunden. Das liegt jetzt schon ein paar Tage hinter mir, beziehungsweise auch ein paar Wochen. Aber die Abschlussuntersuchungen sind jetzt gerade erst vorbei. Das waren einige Untersuchungen in der Köppelsmühle, hier im Bad Orb der Reha-Klinik Köppelsmühle, dem ich dank Geschäftsführer Georg Freund in meinem Projekt aktiv unterstützt hat. Herzlichen Dank erstmal dafür. Die Abschlussuntersuchungen waren kombiniert mit den Untersuchungen vor Beginn der Challenge. Das heißt, ich wurde auf Herz und Nieren durchgecheckt. Wie war der Stand der Dinge in puncto Herz-Kreislauf-System? Was waren eventuelle Hürden bei der Ernährung? Was hätten Hürden werden können von Aussicht der Physiotherapeuten? All diese Fragen wurden im Vorfeld angegangen. Ich wurde untersucht. Es wurde festgestellt, wo die Macken waren. Mir wurden diverse Übungen mit auf den Weg gegeben und ja, zum Glück bei Herz-Kreislauf hatte ich vorher schon relativ gut abgeschnitten. Das Belastungs-EKG hatte zum Beispiel sehr gute Werte hervorgegeben, aus dem Stand heraus, ohne Training, ohne Vorbereitung, ohne Training. 225 Watt getreten auf dem Test-Ergo-Bike in Jeans natürlich, was das Ganze ein bisschen erschwert und nach der Challenge sogar bis 250 ohne mit dem Puls irgendwie nach oben auszubrechen. Ich bin sehr zufrieden mit all den Ergebnissen, die ich dann im Anschluss erhalten habe. Und das Ergebnis baut mich wirklich wahnsinnig auf, weil es zeigt, es gibt einen roten Faden zwischen gesunder Ernährung und permanent sportlicher, aktiver Betätigung. Das muss nicht in den Leistungssport gehen, aber ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung sollte immer sein. Das war die Quittung, die ich von der Klinik ausgestellt bekommen habe, nach den letzten Untersuchungen. Diese Untersuchungen endeten in dieser Woche mit einer relativ umfangreichen Abklärung über ein Belastungs-EKG, über ein Langzeit-EKG, über ein neues, wiederholtes Scannen, 2D, 3D, 4D-Scan des Herzens. Ergebnis: ich bin für einen 59, knapp 60-Jährigen sehr gut in Schuss und wie sagte Dr. Tsakadas, Chefarzt der Kardiologie, der Inneren Medizin und der Diabetologie in den Kliniken Köppelsmühle, ich könne es locker mit einem 30- bis 40-jährigen Sportler aufnehmen. Also wenn man das nicht gerne hört in meinem Alter, dann weiß ich wirklich nicht. Also ich bin hier wirklich nicht mit hängendem Kopf aus diesen Untersuchungen gegangen. Das vielleicht schon mal vorab. In der heutigen Folge des Walkman-Podcasts ziehe ich also eine kleine Bilanz zu meinen medizinischen Ergebnissen aus meiner Jakobsweg-Challenge auf dem Laufband. Ich spreche darin unter anderem mit der Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin Juliane Dold, mit dem Physiotherapeuten Uwe Müller und mit Herrn Dr. Tsakadas, der mich erneut komplett untersuchte in puncto Herz-Kreislauf-System und mit dem ich einige Aufnahmen direkt auf der Liege machen konnte. Während ich also da lag und mein Herz gescannt wurde und wir uns beide diese Geschichte am Bildschirm betrachten konnten, Dr. Tsakadas erläuterte mir das, was auf dem Bildschirm zu sehen war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Das dachte ich, gäbe es immer nur in Science-Fiction-Filmen. Vielleicht kennt der eine oder andere Hörer, die Hörerin, noch diese alten Science-Fiction-Filme aus den 50ern und 60ern, wenn in einem geschrumpften kleinen Raumschiff durch die Venen des Körpers gesaust wird, man dann diverse Organe kennenlernt, gegen rote und weiße Blutkörperchen kämpft und so weiter und so fort. So kam ich mir davor. Das ist übrigens auch ein Bild auf dem Cover, ein Screenshot vom Bildschirm der Untersuchung. Wann begann bei mir das Suchen nach Herausforderungen? Wann begann ich damit, mir unbewusst eigentlich Challenges zu stellen und mich diesen Herausforderungen zu stellen? Das begann schon relativ früh. Das begann eigentlich im Alter von 17, 18, als ich wusste, irgendwann ist es die Bundeswehr fällig und ich war definitiv ein Sportmuffel. Klar, Tennis war drin, hier in Bad Orb. Mein Vater hatte den Tennisclub mitgegründet. Und von daher musste ich da ab und zu mal mit dazu. Das Schwimmbad lag vor der Haustür, von daher war Schwimmen auch so ein bisschen angesagt. Aber richtig sportmäßig, leistungsmäßig war da nie irgendwie was angedacht. Für Fußball war ich zu doof, weil wenn ich den Fußball auch nur gesehen hatte, lag ich meistens schon auf der Nase oder war aus dem Rennen. Irgendwann kam dann nach der Bundeswehr der Gedanke, dass Triathlon für mich eine so unwahrscheinliche Geschichte sei, dass ich wirklich dachte, okay, Laufen hast du mittlerweile so halbwegs gelernt und das ist so abgefahren, das probierst du einfach mal aus. Irgendwann kam das Eisschwimmen hinzu, das Neujahrsschwimmen. Irgendwann kamen dann auch meine Barfuß-Challenges hinzu, die über das ganze Jahr gingen. Das heißt also bis zu 20 Minuten bei Wind und Wetter raus, auch wenn es noch so schneit und gefroren ist, bis minus 8 Grad, barfuß 20 Minuten und dann noch diverse Übungen machen, Hauptsache in Bewegung bleiben, anschließend natürlich immer ins Eis, in meinem kleinen Teich im Garten, auch wenn ich vorher noch mit der Axt das Eis aufschlagen musste, um mit den Füßen überhaupt ins Wasser zu kommen. Dazu gibt es übrigens wahrscheinlich ab Oktober einen kleinen Workshop, den ich immer direkt im Anschluss an die Walkman-Episoden anhängen werde. Wer will, der kann. Wer Fragen hat, kann mich gerne löchern ab Oktober. Näheres in den nächsten Folgen. Irgendwann kam dann noch die Hütten-Challenge hinzu. Diese beinhaltete, dass ich für 100 Tage in meine Hütte im Garten zog, vom Spätherbst bis kurz vor Jahreswechsel und dort auch blieb, egal wie schattig es in der Hütte war, denn Heizung war verboten und bei Minusgraden blieb ich trotzdem draußen und das ohne großen Schlafsack oder sonst irgendwas Komfortbringendes. Ich hatte das noch kombiniert mit einer weiteren Challenge, nämlich meiner sogenannten Paletten-Challenge. Auch eine Geschichte, die ich einfach wissen wollte, weil bei mir neben der Überlegung, wie viel mehr Sauerstoff nehme ich zu mir, wenn ich in der Hütte übernachte, also praktisch unter freiem Himmel mit einem Dach über dem Kopf. Dazu kam dir halt die Frage, was kann ich mir Gutes tun in puncto Muskelaufbau bzw. Muskelwiederbelebung durch den Verzicht auf ein Bett und Übernachten auf ganz simplen Holzpaletten, auf denen lediglich eine kleine Yogamatte lag. Eine Geschichte für eine andere Folge. Die Ergebnisse waren übrigens wahnsinnig, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Klingt vollkommen bekloppt, aber ich kann euch allen sagen, es hat sich absolut rentiert. In einer der weiteren Folgen gerne mehr. Eine weitere Challenge für mich war der Umstieg von normal Essen auf vegetarisch und von vegetarisch bis hin zu vegan. Eine Challenge, die für mich bis heute noch nicht so ganz abgeschlossen ist, weil es da immer noch so ein, zwei Problemchen gibt, die ich noch lösen muss. Zum Beispiel den Kurs mit dem veganen Käse, den muss ich dringend noch auf die Reihe kriegen, weil da bin ich echt noch am Verzweifeln. Meinen Käse kann man definitiv nicht essen. All diesen Challenges ist eines gemeinsam. Mit diesen Challenges habe ich immer meine Komfortzone verlassen und mich auf neue Wege begeben. Meine Challenges führen runter von der Couch. Stück für Stück werde und wurde ich dabei auch immer gesünder und immer fitter. Ich habe meine Allergien verloren. Ich hatte früher sehr viel zu kämpfen mit Heuschnupfen und ähnlichen Dingen. Das ist alles Geschichte. Je älter ich werde, desto fitter werde ich. Ich habe ein paar Operationen verhindert, dadurch, dass ich dass ich mir Gedanken gemacht habe, was ich machen könnte, um zum Beispiel ein Karpaltunnelsyndrom in den Griff zu kriegen, die Operation, die angedrohte, zu verhindern. Das ist mir gelungen. Meine Achillessehne, klar, die kann ich nicht mehr reparieren. Was kaputt ist, ist kaputt. Aber trotzdem habe ich mittlerweile, und das kam durch die Jakobsweg-Challenge, gelernt, dass ich auch das in den Griff kriegen kann und enorme Distanzen und Beanspruchungen in den Griff kriegen kann, wenn ich das nur entsprechend will und ordentlich gezielt angehe. Das alles heißt auch, man muss auch mal manche Dinge annehmen. Eine kaputte Ferse kriege ich nicht mehr in den Griff. Wenn die Knie knacken und knirschen, was in einem gewissen Alter und nach so viel Sport irgendwann halt der Fall ist, dann knacken sie halt. Das muss man einfach auch akzeptieren. Und wer nicht sagt, ich brauche für jeden Kram wirklich jetzt gleich eine OP, der kann damit auch sehr gut leben, wenn er weiß, wie, wenn er sich einfach mal Gedanken macht und sein Hirn anstrengt. Vieles lässt sich mit Nachdenken klären. Nicht alles, aber vieles. Die Folgen des Alters, die lassen sich nicht verleugnen. Man kann sie hinausschieben, man kann sie verzögern. Darum geht's ja letztendlich. Mein Vater, der starb mit 58. Er hat allerdings auch viel dazu beigetragen. Alkohol, Rauchen, Stress. Und dann kann's passieren, dass das Leben früher zu Ende ist. Ich bin jetzt 59, fitter denn je. Und ich bin stolz, dass ich meinen Weg gegangen bin. Mein Vater war ein mahnendes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Ich habe gestern einen Spruch gehört. Sehr viele Menschen sterben mit 40 Jahren. Und beerdigt werden sie dann mit 60 oder 70. Da ist was dran. Und mein Lebensmotto war und ist immer wieder: runter von der Couch, raus aus der Komfortzone und tu was. Und wenn die anderen noch so grinsen oder dich belächeln, es ist egal. Es ist letztlich ja auch dein bzw. mein Leben, um das es geht. Letztlich gilt, fast zu 100%, Alter ist eine Zahl. Und das Leben ist oft das, was wir daraus machen. Wir selbst tragen die Hauptverantwortung und haben es im Griff, was wir machen, wie wir es angehen und ob wir es durchziehen. Ob wir uns abhalten lassen von denjenigen, die sagen, wird ja eh nichts und in Gott ist das bekloppt. Denkt man an Alter. Nein, ich habe keine Lust auf Rollator. Und deswegen fahre ich lieber Fahrrad oder stehe auf dem Laufband und gebe mir da die Kante. Und ich muss sagen, jedes Mal, klar, es fällt mir manchmal schwer. Wenn ich heute rausgucke, es ist grau, es ist kühl, der Herbst kommt, so langsam angeschlichen, draußen fliegen die ersten Blätter und manchmal pfeift es schon ganz schön. Aber, lieber Gott, ich bin unterm Vordach und wenn es ein bisschen pfeift, dann ziehe ich mir halt eine Jacke an. So ist das im Leben. Im Leben wie im Training. Meine Jakobsweg auf dem Laufband-Challenge war für mich die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Kann sowas klappen? Zumal noch eingepasst, eingequetscht in den Arbeitsalltag. Was passiert? Womit muss ich rechnen? Was kann bei mir kaputt gehen? Klar habe ich mir vorher viele Gedanken gemacht und klar habe ich ordentlich Bammel gehabt. Aber letztendlich hat es funktioniert. Und ich sage ganz ehrlich, ich möchte es nicht mehr missen. Ich habe die Challenge beendet und bin gleich 2 Tage später, weil ich fast schon Entzugserscheinung hatte, in die nächste Challenge reingestolpert. Jetzt mache ich halt einen virtuellen Lauf über die Route 66, knapp 3700 Kilometer. Ich habe mir 1 Jahr lang Zeit gelassen, das Ganze auch neben der Arbeit umzusetzen und ich ziehe das Ding durch. Und in 2 Wochen startet meine Triathlon-Challenge, Triathlon vor der Haustür. Darüber hatte ich ja beim letzten Mal schon berichtet. Und das heißt, ich werde von Freitag bis zum Sonntag einen langen Distanz-Triathlon, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und nochmal 42 Kilometer laufen, in meinem Tempo für mich hier im Kinzigtal absolvieren. Und das ziehe ich durch. Einfach nur, weil ich wissen will, kriege ich das hin ohne Training. Einfach, weil ich ein gesunder Mensch bin, weil mein Herz-Kreislauf-System in Ordnung ist, meine Muskulatur stimmt. Kriege ich es hin, kriege ich es nicht hin. Logisch werde ich Muskelkater haben, dass es mir... Ich werde es nicht vergessen, ich werde es merken, ich werde es nicht wegstrecken können. Aber ich will es einfach wissen. Das ist ein Ziel, das ich mir wieder setze. Und das ziehe ich durch. Punkt. Ich möchte noch ganz kurz, bevor es jetzt in die Gespräche geht, ich möchte noch ganz kurz auf die Diagnosen eingehen, die Dr. Tsakalas vor Beginn der Challenge erstellt hatte. Das heißt, anamnestischer Herzinfarkt 1995 ohne invasive Abklärung, Lungenarterien, Embolie, nach Krampf bei der OP im Jahr 2009 und einer Hyperlipidämie. Okay, wusste ich nicht mal, dass ich sowas habe. Jetzt wird das alles beschrieben, was jetzt innerhalb der Kontrollen und der Untersuchungen vor und nach der Challenge festgestellt wurde. Und die Zusammenfassung, die ziehe ich vorweg. Kurzversion, der Baumgarten führt einen gesundheitsgerechten Lebensstil und ist seit vielen Jahren diesbezüglich motiviert. Aus kardiologischer Sicht ist diese Einstellung für einen 60-Jährigen, darüber müssen wir nochmal reden, Herr Doktor, 59, sehr erfreulich. Ziel ist es, im Verlauf weiterhin sportlich aktiv zu bleiben und somit das Risiko von potenziellen kardiovaskulären Ereignissen zu minimieren. Darauf bin ich stolz. Alles richtig gemacht, oder fast alles. Und nun viel Spaß, gute Unterhaltung. In der aktuellen Folge, los geht's. So, ich bin jetzt hier gerade fertig mit meinem kleinen Laufbandtest. Hier in der, wie nennt das hier, der Physiotherapie hier, ja, in der, genau, Küppelsmühle? Gut, und meine Gesprächspartnerin ist die Juliane Dold, Sportwissenschaftlerin ihres Zeichens. Und die hat eben gerade auf zwei verschiedenen Laufbändern meine Drähte mal begutachtet und auch mein Abrollverhalten und so weiter und so fort. Und da ist sie zu folgendem vernichtenden Urteil gekommen. Hallo.
Hallo. Also bei der Laufanalyse konnte ich feststellen, dass der Oberkörper an sich recht stabil ist. Die Arme pendeln gleichmäßig. An der Rumpfstabilität kann man noch arbeiten, weil die linke Seite etwas schwächer wirkt. Und auch an den linken Adduktoren konnte man noch mehr trainieren, damit die rechte und linke Seite ausgeglichen arbeitet. Ansonsten die Sprunggelenk- und Fußgelenksmuskulatur hat sich gut ausgebildet, sieht alles sehr stabil aus.
Prima, vielen Dank, damit kann ich nach Hause gehen. Danke. So, und die letzte Einheit habe ich jetzt auch hinter mir. Ich war jetzt gerade beim Physiotherapeut Uwe Müller und er hat sich mal meine Schwächen so ein bisschen vorgenommen und erklärt mir jetzt gerade noch mal ganz kurz, was ich genau denn für Defizite habe und wie ich dagegen rangehen kann, was ich dagegen tun kann. Hallo, Herr Müller.
Hallo. Also, ich habe mit dem Herrn Baumgarten dementsprechende Übungen gemacht. Bezieht sich auf neuromuskuläre Faszillationen, das heißt PNF abgekürzt. Und wir haben versucht, Rumpfstabilitäten durchzuführen. Das heißt, über die Beine, über die Extremitäten, der unteren Extremitäten, der oberen Extremitäten, die Arme, ne? Und man versucht halt, Rumpfstabi zu erzeugen, ne? Also wenn der Rumpf instabil sein sollte, kann man damit eine ganz wunderbare Geschichte machen. Das wäre einmal mit dem Therapeuten. Andererseits hat man die Möglichkeit und kann mit dem Theraband arbeiten. Da geht es um Diagonalen, die man zieht, dass man die Stabilisierung im Rumpf hervorruft, sei es über die gerade oder die schräge Bauchmuskulatur, über die Rückenmuskulatur, man kann Tiefenstabilisation machen und der Patient fühlt sich einfach besser und kann dadurch natürlich auch gezielter dann die Extremitäten im Sport einsetzen. Ja.
In Kurzform, herzlichen Dank. Ja. Sie haben es mir schon angekündigt, heute Abend habe ich Muskelkater.
Ja, genau.
Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke. Abschluss meiner Untersuchung hier in der Küppelsmühle, in der Klinik Küppelsmühle. Und zwar, wir hatten jetzt über mehrere Wochen seit Beginn, kurz vor Beginn, der Laufband-Challenge Untersuchungen vorgenommen. Ich habe mich Ihnen gestellt eben, ja, zur Untersuchung. Mein Gesprächspartner ist heute Dr. Athanasios Tsakadas. Sie sind Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und der Chefarzt der Kardiologie, Innere Medizin, Diabetologie hier an der Klinik. Und Sie haben mich jetzt wirklich sehr, sehr ausführlich in mehreren Durchgängen auf Herz und Nieren geprüft, um halt auch festzustellen, wie ist denn so mein körperliches Wohlbefinden vor Beginn der Challenge und wie sieht es nachher aus? Habe ich vorher schon irgendwelche Macken gehabt, die ich jetzt mitgeschleppt habe? Sind die schlechter geworden? Haben die sich eventuell verbessert? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, das Ganze lief relativ aufwendig ab mit 2D, 3D, 4D, Herzscans, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG. Also Sie haben hier das ganze Programm.
Toro-EKG, ne?
Sie haben das ganze Programm abgespult und mich hier richtig auf Herz und Lungen, ja, in erster Linie Herz auseinandergepflückt.
Genau, und Arm-Knöchel-Index haben wir auch gemacht, ne? Die Durchblutung der unteren Extremitäten, das war wichtig vor dem virtuellen Jakobsweg oder der Challenge, ne? Dass wir wissen, dass keine Ischämiezeichen der unteren Extremitäten vorliegen. Das ist dieser Arm-Knöchel-Index, der war auch in Ordnung. Also alle Untersuchungen vor der Challenge waren in Ordnung. Ganz kurz,
also dieser Index, der sagt, ob das, der zeigt da relativ schnell, ob das Blut wirklich komplett durch den Körper durchläuft,
genau,
oder ob es da irgendwo eine kleine Verstopfung gibt oder irgendein Hindernis, was eine Durchblutung am Punkt A, B...
Genau, das ist mehr für die unteren Extremitäten. Ne? Der zeigt uns, ob eine Ischämie der unteren Extremitäten vorliegt. Ne? Und die Wärtebeine waren in Ordnung bei 1, 2 rechts, 1, 1 links. Und das ist eine sehr schnelle Untersuchung, dauert 5 Minuten, kostet nicht viel. Ne? Und das hat eine Sensitivität und Spezifität von 95% bis 98%. Also das Belastungs-EKG, was wir häufig durchführen in der Kardiologie, hat 59%. Kommt dann nur 50% raus. Ne? Also vor der Challenge, ne, haben wir EKG-Untersuchungen gemacht. Das war ein normaler Rhythmus. Keine Auffälligkeiten. Haben wir ein Belastungs-EKG gemacht. Ne? Da haben sie über 225 Watt geschafft, ne? Ohne Chemiezeichen zu registrieren. Ja? Und dann haben wir noch eine Ultraschalluntersuchung gemacht, normale Pumpkraft, Herzklappen unauffällig, physiologisch, also morphologisch und funktionell. Und genauso jetzt nach der Challenge, ne? Also alles tipptopp. Ja? Die Untersuchung wieder jetzt der vom Ultraschall, ne? Haben wir auch 3D und 4D gemacht, ne? Herzklappen sehen gesund aus, Pumpkraft über 60%, ne, normalerweise ab 55%. Heute haben wir es auch mit 3D gemacht, 66%. Ne, also ich bleibe auf dem Wert, weil das ist Volumetrie dann, ne, also 3D. Also da bin ich echt zufrieden.
Also ich bin jetzt hier knapp vor 60 Jahren vom Alter her. Für einen 60-Jährigen.
Genau, für 60-Jährigen, das muss man sagen. Ne?
Muss ich aufpassen, muss ich Angst haben.
Mit den Untersuchungen, die ich jetzt gemacht habe, ne, habe ich überhaupt kein indirektes Zeichen, ja, oder einen Wert, einen pathologischen Wert, das mir zeigt, dass das kardiovaskuläre Risiko, ne, erhöht sein wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, die Diagnostik, die reicht fürs Erste, ne, wenn der Patient keine Beschwerden hat, die auf irgendwas hindeuten. Ne. Aber mehr hätten wir auch nicht machen können jetzt. Man kann auch argumentieren, ob man auch eine Stressechokardiographie macht, ne, was aktuell in den Leitlinien empfohlen wird. Ne. Aber das macht man eigentlich bei Patienten, die Symptomatik haben zur Abklärung. Mhm. Ne. Nicht vor einer Challenge oder nachher. Ne.
Also jetzt mal angenommen, ich kann auch den einen oder anderen meiner Mitmenschen überreden oder überzeugen, dass sie auch mal sagen, okay, auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe, ich würde es trotzdem mal riskieren und würde mal ein bisschen in den Ausdauersport einsteigen oder mir auch mal eine Herausforderung setzen. Was würden Sie so jemandem empfehlen, was er machen kann oder machen sollte, also, vor Beginn einer solchen Herausforderung?
Ich würde Sie mitnehmen bei meinen Vorträgen, bei den Patienten hier, mhm, um zu sagen, hier auch ein 60-jähriger Patient, ne, der einen gesundheitsgerechten Lebensstil führt seit Jahren, mhm, ne, schafft über 225 Watt, mhm, ne, die Pumpleistung ist top. Ne? Und wenn man über 200, 250, 300 Watt schafft, das ist auch ein Level, wo auch 30- oder 40-jährige Sportler so ein Level haben. Ja? Und das ist jetzt, wie gesagt, ich würde es über den Vorträgen mitnehmen und ihre Daten zeigen. Nein, ehrlich jetzt. Ne? Ich persönlich verbringe ein Viertel meiner Zeit damit, die Patienten zu motivieren, einen gesundheitsgerechten Lebensstil zu führen. Die zu überreden, die zu motivieren. Ja? Und das klappt ja bei den halben Fällen, sage ich mal. Ne? Die meisten sind antriebslos, ne, und wollen nicht ihre Gewohnheiten ändern. Ne? Und dann kommt es dazu, dass wir 60, 65, 70-Jährige hier sehen mit Herzinfarkt, ne, mit schwerer koronarer Herzerkrankung, peripherer arterieller Verschlusskrankheit. Ja. Und also das ist sehr wichtig. Also das, was wir hier auch anbieten, auch an persönlichen Gesprächen von Ärzten, ne, aber auch mit Vorträgen. Die Patienten bekommen 4 Stunden, 5 Stunden Vorträge hier. Und alles geht eigentlich auch, es sind krankheitsspezifische Schulungen, aber auch, da lege ich großen Wert, dass die auch über die kardiovaskulären Risikofaktoren hören, ne? Und wie die einen gesundheitsgerechten Lebensstil führen. Ja, also Rauchen, Ernährung, Bewegung. Ne? Also da geben wir uns hier Mühe, ne? Aber wir haben nicht immer die, sage ich mal, wir sehen das nicht bei den Patienten, ne, dass die wirklich auch hier in der Reha sich da motiviert fühlen, ne, oder
dass sie sich dran halten.
Genau, dass sie sich dran halten und dass sie hier was lernen. Ne. Die lernen was, aber die Sache ist praktisch dann, ne, ob die es umsetzen oder nicht. Und da haben wir schon Bedenken, dass viele von denen das nicht umsetzen.
Gibt es denn, für die Patienten oder für manche bei der Patienten gibt es da so eine Auslöser? Muss da erst was passieren oder geht es darum, dass da im Kopf irgendwas Klick macht?
Dass die sagen, jetzt werde ich was ändern, meinst du?
Dass
ne?
da eine Änderung kommt, ja.
Ja, eigentlich die Patienten, die reanimiert werden. Mhm. Ja, die nehmen es dann ernst.
Ich, ja, ich hatte das schon mal vor vielen Jahren.
Die nehmen es ernst. Ne? Und die sagen, okay, gut, ne? Ich hatte Glück gehabt und jetzt muss ich was ändern. Der hat halt recht, ich muss mich bewegen, ich muss mich ernähren, ich muss die Medikamente nehmen, die nötigen Untersuchungen machen. Ne? Dann nehmen die es ernst. Ne? Patienten, die einen Defibrillator brauchen, weil die haben eine hochgradig eingeschränkte Pumpkraft, die nehmen es auch ernst. Aber die Patienten, die einfach 2-3 Stents bekommen haben, ne? Die kommen recht locker, sage ich mal hier, ne? Und denken, okay, wenn irgendwas wieder passiert, ne, dann bekomme ich wieder 2-3 Stents und das war ja nichts. Ja, es war 10 Minuten oder 20 Minuten, 30 Minuten Behandlung. Ne? Ich war wach, ich habe nichts bemerkt, die Pumpkraft ist normal, ne, und die nehmen es dann so leicht. Die Patienten, die operiert werden müssen, also Bypass-OP, die sind da ein bisschen mehr motiviert, ne, und nehmen es ein bisschen ernst, aber die Patienten, die reanimiert werden, die ändern sich wirklich dann hier. Ne, also die, man sitzt den an, ne, die kommen mit Trainingsanzug, die fragen nach, was kann ich mehr tun, was gibt es mehr für Training. Ne, aber wie gesagt, die Patienten, die 1-2 Stents bekommen haben, die kommen zu locker hier.
Sie hatten ja vorher mit mir diesen 3D-Scan gemacht. Mhm. Bei diesem 3D-Scan, da war das ja so, als ob ich praktisch wie in einem Spielfilm, es gab diesen Science-Fiction-Film, wo man mit so einem Mini-Raumschiff dann durch die Jadern geschwommen ist und dann ins Herz rein und so weiter. Das kam mir ja fast ähnlich vor. Sie sagten, selbst vor 7-8 Jahren war das eigentlich noch Science-Fiction. Wenn Sie jetzt 7-8 Jahre nochmal in die Zukunft gucken, dann sind wir da ja wahrscheinlich schon wieder eine ganze Etage weiter. Und nochmal 7 Jahre, kriegen Sie da nicht irgendwie Lust drauf, nahezu die nächsten Etappen schon zu überspringen, um zu gucken, was kommt da noch auf uns zu?
Ja, ja,
was Sie mir heute gezeigt haben, was für mich jetzt wie ein Science-Fiction-Film war, das ist ja in den nächsten 7-8 Jahren schon wieder Geschichte. Und dann haben wir eine ganz neue Generation, die dann eins zeigt, dass das, was wir heute als hochmodern jetzt gesehen haben, was Sie mir gezeigt haben, dass das ja schon bis dahin wieder antiquiert ist, oder? Sehe ich das falsch? Da kommt ja eine Riesenwelle auf uns zu, oder?
Das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, dass wir transthorakal, ne, wirklich bessere 3D-Bilder bekommen und Live-3D-Bilder, ne, und dass wir immer weniger dann Schluckerhörchen machen müssen, weil das bedeutet dann auch einen Aufwand. Ne. Also transthorakal 3D, das kann man während der Untersuchung bei einem Patienten gleich umswitchen, ne, von 2D auf 3D, das dauert nicht lange und man kann eine Herzklappe schnell beurteilen und wie ich Ihnen heute gezeigt habe, man kann einen Punkt dran setzen, also im linken Ventrikel zum Beispiel. Man kann unten Richtung Herzklappe gucken und man hat dann ein recht gutes 3D-Bild. Ne? Da kann man schon Pathologien erkennen und dann kann man auch besser steuern, ob der Patient ein Schluckecho braucht, ein transösophagiales Echo, ne, oder nicht. Also das ist schon in den letzten 4-5 Jahren, ne? Die Technik ist schon in dem Bereich fortgeschritten. Ne? Es gibt mehrere Firmen und in der Zukunft, das weiß ich nicht, ich hoffe, dass besser wird. Ne? Ich hoffe, dass man irgendwann mal nur 2D-Bild machen muss für die Einstellung am Anfang und dann nur mit 3D arbeitet. Ah. Das wäre perfekt, ja.
Ich muss nochmal zu dem einen Punkt zurückkommen, ganz kurz. Was empfehlen Sie jemandem, der jetzt sagt, in meinem Alter, 50, 60, er fängt jetzt langsam wieder an mit, ich sage jetzt mal, mit Ausdauersport, langsam einsteigen. Was sollte der auf jeden Fall machen? Sollte er zum Hausarzt oder kann er sagen, ich laufe erstmal los und gucke, was passiert? Oder?
Nein, der sollte erstmal zum Hausarzt, also ein Screening machen, Laboruntersuchung, auch körperliche Untersuchung, auch richtige Anamnese. Ne? Und dann muss der Hausarzt sehen, ob er den Patienten zu einem Facharzt schicken muss, meistens zum Kardiologen, ja, wenn er mit Ausdauertraining anfangen will. Und wenn das der Fall ist, dass der Patient dann bei einem niedergelassenen Kardiologen landet, ne, dann gibt es die Basisuntersuchungen, ne, Belastungs-EKG, Ultraschall vom Herzen, vielleicht ein Langzeit-EKG, Ruhe-EKG. Und da kann man dann, je nachdem, was man davon befunden bekommt, planen, wie es weitergeht. Aber nicht gleich starten. Also lieber erstmal gucken. Ne. Kann sein, dass der Patient eine Augenklappenstenose hat, er weiß nicht davon, nichts davon. Ne. Und dann kommt es auch zu einer Synkope, zu einem Bewusstseinsverlust, ne, wenn er trainiert. Also da sollte man schon erstmal eine Abklärung machen. Ja.
Sicher.
Ja.
Okay, dann danke ich Ihnen.
Danke auch.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.